Klassiktreffpunkt. Mit Helmut Jasper.
Aber nicht nur. Guten Morgen, meine Damen und Herren, liebe Zuhörer. Ich darf Sie zum heutigen Klassiktreffpunkt live aus dem Wiener Radiocafé ganz herzlich begrüßen. Meine Gäste sind zwei wichtige Proponenten nicht nur des Tiroler Musiklebens. Die beiden Herren sind die Masterminds hinter einem sehr interessanten und aus Tirol nicht wegzudenkenden Ensemble mit dem Namen Instrumente, wobei das in mit Doppel-N geschrieben wird. Dirigent Gerhard Sammer und Komponist Clemens Wolf, herzlich willkommen. Der künstlerische Leiter des Orchesters Gerhard Sammer ist seit 2004 Professor für Musikpädagogik an der Hochschule für Musik in Würzburg und, jetzt kommt was Längeres, Präsident des Europäischen Verbands für Schulmusik. Mit Instrumente hat er unglaublich viele Rundfunkaufnahmen und 13 CD-Produktionen gemacht. Eine davon hat sogar den Pasticcio-Preis gewonnen. Auf die kommen wir noch zurück. Von Anfang an dabei war Clemens Wolf. Er hat auch am Mozarteum studiert und ist Vorstandsmitglied und damit an der Programmauswahl des Orchesters wesentlich beteiligt. Und er arbeitet auch als Komponist. Meine Herren, eine Frage zu Beginn. Wir schreiben das Jahr 1997. Es ist ein nebliger Morgen. Wir sind in Innsbruck. Sie kommen rein. Warum haben Sie ein Orchester gegründet 1997?
Zunächst auch herzlichen Dank für die Einladung. Und das ist interessant, Klecks, wenn man zurückschaut. In der Rückschau stellen sich manche Dinge viel weniger neblig dar, wie sie damals waren, glaube ich. Wir waren eine junge Truppe, motiviert, engagiert. Wir wollten Dinge umsetzen und hatten wohl viele Ideen. Der Puls der Zeit war uns sehr wichtig. Und dann haben wir versucht, in kleinen Schritten Dinge voranzubringen.
Bei mir war es, glaube ich, ein bisschen anders. Ich wollte einfach vor Gott im Orchester spielen. Ich habe das auch 10 Jahre gemacht bei Instrumente. Und,
obwohl Sie auch Pianist sind, also das Instrument im Orchester war vor Gott.
Genau, ja. Und das war eigentlich mein erstes Anliegen. Ich wollte einfach Orchestererfahrung sammeln als Fagottist. Ich hätte mir damals nicht den Traum vorstellen können, wo das alles hingeht. Mhm. Und bin da so nach und nach eingewachsen eigentlich. Und was für mich die noch viel größere Überraschung war, war, dass dann der Gerhard eben mich sehr bald eingeladen hat, schon beim ersten Konzert, dass ich ein Stück schreibe für Instrumente. Das war für mich da sehr aufregend, weil noch wenig Erfahrung als Komponist. Und
also man muss dazu sagen, das Ensemble Instrumente ist sowohl im klassischen Bereich zu Hause als auch im modernen Bereich. Sie haben schon zahllose Uraufführungen. Ich weiß nicht, haben Sie die jemals gezählt, wie viele Uraufführungen das Ensemble schon gemacht hat?
Wir haben jetzt ungefähr 140 Orchesterwerke uraufgeführt. Ja. Und vielleicht nochmal Rückschau zu dem, was der Klecks Wolf sagt. Also ich kann auch ehrlich sein, ich wollte auch dirigieren, wenn er so ehrlich ist mit dem Fagott. Wir haben damals schon 2 Stücke uraufgeführt in dem allerersten Konzert und ein Stück von Klecks Wolf war dabei.
Okay, und wir hören jetzt mal rein, wie das Ensemble klingt mit einem Saxophonkonzert, einen kleinen Ausschnitt daraus.
Thank you.
Musik von Christoph Wünsch, Konzert für Saxophon, von der CD Fluid Boundaries vom Ensemble Instrumenti. Der Solist war Lutz Kopetsch. Fluid Boundaries, das könnte auch ein Motto für Instrumenti bedeuten, weil sie ja in ihren zahllosen, vielleicht zahllos ist übertrieben, aber sie haben sehr viele verschiedene Konzertreihen für junge Solisten, sakrale Musik des 20. Jahrhunderts und so weiter und so fort. Und auch diese zahlreichen Uraufführungen, die sie machen. Geht das in eine bestimmte Richtung oder ist das kömmet herbei und schreibt für uns?
Ich glaube, es ist grundsätzlich schon ein sehr offener Zugang. Also wir versuchen wirklich den Puls der Zeit insofern zu erfassen, dass wir ganz viele Kooperationspartner suchen, interessante Menschen finden. Mhm. Das war jetzt auch so in der Rückschau. Ich habe jetzt gerade nochmal nachgedacht über die Frage vorher, Klecks, was du auch gesagt hast. Es haben sich in dieser Zeit ganz viele neue Ensembles gebildet, beispielsweise in Tirol. Da war ein bisschen ein Vakuum.
War das in Tirol speziell so zu der Zeit?
Ich kann es natürlich jetzt nicht für ganz Österreich sagen, aber in Tirol war es speziell so. Man merkt auch in der, dass da ganz viel entstanden ist. Und ich glaube, es waren viele Menschen oder sind immer noch viele Menschen, die sehr offen sind und interessiert sind an Dingen, also die sich neu vernetzen. Wir versuchen ganz viel interdisziplinäre Projekte auch zu machen.
Ja, alle, die es nicht nach Wien treibt, kommen nach Innsbruck wegen Konservatorium, also in der Musikkonservatorium und einer Außenstelle vom Mozarteum gibt es dort auch, die kaum jemand kennt, ist mehr für Musikpädagogik zuständig. Und da sammeln sich die ganzen jungen Musiker des ganzen Westens sozusagen. Also wir sind ja sozusagen der Osten von euch.
Genau.
Wir sind der ungeliebte Osten Tirols. Damit können wir leben.
Ja, ich glaube, Fluid Boundaries passt wirklich gut, fließende Grenzen. Also wenn ich das jetzt aus meiner persönlichen Perspektive sagen darf, ich habe zum Beginn der Arbeit für Instrumente schon recht klare Vorstellungen gehabt, was das Programm für ein Kammerorchester sein könnte. Mhm. Und es ist dann eigentlich dadurch sehr viel breiter geworden wie meine eigenen Engständigkeiten, weil wir eine eigene Programmgruppe haben, wo wir zu sechs, zu siebt, je nach Jahr jetzt, ist eine ganze, uns regelmäßig treffen und uns die Programme ausdenken. Und da gibt es überhaupt keine Denkhierarchien und da gibt es keinen Chef oder so. Da tauschen wir uns ganz frei aus und streiten auch miteinander, was jetzt da eigentlich gut wäre und was nicht. Mhm. Und dann kommt irgendwie was raus, was eben schon eine Sammlung von vielen Ideen ist, die viel bunter ist, als ich das ein einzelner Programmgestalter ausdenken könnte.
Mhm. Es ist eigentlich eine Art Heilmittel gegen die eigene Korrumpierbarkeit, indem man mehrere Leute hat, die aus verschiedenen Ecken Dinge zusammentragen.
Also ich erlebe das sehr stark.
Ja, wir kennen das auch vom Pasticcio-Preis, da wird gestritten, dass die Fetzen fliegen und es stoßen auch fünf verschiedene Leute zusammen, die ganz verschiedene Ideen von Musik haben, also von Menschen, die ganz stark neue Musik orientiert sind und Menschen, die mehr Instrumentaltechnik bewandert sind, und dadurch stoßen immer wieder diese Dinge zusammen. Dann kommt eigentlich immer was ganz Gutes raus.
Ja.
Wie zum Beispiel ein Pasticcio-Preis für das Ensemble Instrumenti. Aber einer der wirklichen Motoren für das Innsbrucker Musikleben wird wahrscheinlich Werner Pirchner gewesen sein.
Ja, der Werner Pirchner war natürlich eine ganz zentrale Figur für lange Zeit. Und zwar nicht nur deswegen, weil er ausgezeichneter Musiker und Komponist war, sondern weil er sich auch sehr für die Szene interessiert hat. Mhm. Also der hat zu Zeiten, wo er das wirklich nicht mehr nötig gehabt hätte, hat der Musiker angerufen und gesagt, hey du, ich habe mir deine CD angehört, das war leiwand. Und dann hat man eine ganz genaue und sehr harte, aber auch sehr faire Kritik bekommen von dem, was man gemacht hat. Und der war immer voll informiert, was so läuft. Und insofern war er sicher eine zentrale Figur.
Also ein Mentor auch, ja?
Ja. Vielleicht auch, in dieser Offenheit, wie er auf klassische Musik zugegangen ist, als Jazzmusiker. Ja. Das ist schon auch etwas, das wir gerne aufgreifen. Also wie der Klecks schon angedeutet hat, wir haben also diese Teamarbeit, das hat eine ganz hohe Bedeutung. Also wir schenken uns da auch nichts, wie du angedeutet hast. Wir ringen um die Programme. Ich glaube, in Verbindung mit dem ist aber schon auch ganz wichtig, dass man dann eine gewisse Linie auch sehr konsequent verfolgt. Also ob das jetzt das Stichwort Audience Development, ob das die Frage ist, wie kann ich sozusagen Zuhörerschaft gewinnen, wie kann ich Konzertformate entwickeln, also das darf dann nicht zufällig sein, da muss man dann, glaube ich, schon sehr professionell agieren.
Was passiert, wir spielen jetzt Werner Pirchner, was passiert bei diesem Stück ganz am Anfang? Welche technischen Effekte werden da verwendet bei Donauau? Don Donauau heißt das Stück eigentlich genau.
Ja, ich finde, das ganze Stück ist eigentlich ein wunderbares Projekt. Es heißt ja 100 praktische Kompositionen. Werner Pirchner hat die Idee, er macht ein Konvolut an Stücken und jeder, der dann das aufführt, kann dann nach Belieben, nach Situation, nach Raum das zusammenstellen und wählt sich dann auch die Reihenfolge völlig frei aus. Also 100 praktische Kompositionen. Es wurden dann schlussendlich insgesamt nur ca. 25 Stücke leider. Mhm. Aber in diesem Stück, das dann hier im Musikverein uraufgeführt wurde, sind 13 Stücke dabei. Und erstaunlicherweise ist es noch nie aufgenommen worden. Wir haben das vor gar nicht allzu langer Zeit eben für diese CD Volksmusikinstrumente, haben wir die aufgenommen. Und in dem Stück, das wir dann hören werden, da gurgeln die Blechbläser in so Wasserkübel mit Strohhalmen hinein. Das ist ganz wunderbar. Man hört das so blubbern. Ich will das jetzt nicht imitieren. Ja,
ein zeitkritisches Dokument, genau, nicht?
Genau. Wir haben uns irgendwie gedacht, das passt gut zu der Sendung.
Genau. Wunderbar.
Warum? Und das
Werner Pirchner, Don Donauau. Die digitalen Effekte sind von uns. Die sind auf meiner Zuspielung oben, also da übernehme ich die Verantwortung. Da geht der Ton einfach ein bisschen länger. Da gibt es keinen Hacker, sondern der Ton geht länger. Proteste bitte an IBM und Siemens.
vielleicht liegt es daran, also rückblickend sehe ich die Blechbläser vor mir, wie sie da reingurgeln in diese Kübel. Und damit, das war viel anstrengender wie das ganze andere in dem Stück.
Da rein
mit hochrotem Kopf, ja, da reingurgeln in das, mit so einem riesigen Strohhalm. Das ist wahrscheinlich auch ein Teil, das kommt hier wieder.
Na, da sammeln sich sicher einen Haufen Erinnerungen an Skurrilitäten. Und eine Frage, die mich als Laie beschäftigt, wenn ich höre, Kammerorchester können, sie spielen ja so viele Konzerte. Sind die Musiker dadurch also fix ausgelastet? Ist das ein Hauptjob? Oder ist es so, dass man Orchestermusiker fragen muss in Tirol, und wovon leben sie?
Also in dem Fall, es gibt tendenziell wenig Möglichkeiten, hauptamtlich angestellt zu sein, sondern die meisten Musiker sind freiberuflich tätig und spielen bei verschiedenen Ensembles.
Das heißt, sie müssen trotzdem sozusagen, das heißt, da gehört eine große... ein ideeller Gedanke steht dahinter, dass sich die Leute trotzdem immer wieder zusammenfinden.
Ja, schon. Es hat natürlich nicht nur Nachteile. Natürlich ist es nicht ganz einfach, sozusagen das finanzielle Überleben zu gewährleisten. Aber das sind natürlich auch Menschen, die sehr offen sind. Die haben viel Erfahrung, die unterrichten, die sind in vielen verschiedenen Projekten beteiligt. Also es ist auch ein anderer Geist natürlich in diesen Musikern, die da dabei sind. Das hat auch eine Qualität.
Glauben Sie, dass wenn man angenommen, man könnte Instrumente in den nächsten 5 Jahren wirklich amtlich etablieren mit Jobs, dass die Qualität auf die Dauer leiden würde, wenn die Menschen sozusagen in einer gewissen finanziellen Sicherheit leben würden?
Also ich würde jedem Musiker eine existenzielle Sicherheit wünschen. Ich glaube nicht, dass da prinzipiell die Musik schlechter wird.
Es herrscht ja so eine allgemeine Übereinkunft, vielleicht auch um sein Geld für sich selbst behalten zu können, dass die Musiker und die Komponisten immer besser werden, wenn sie leiden und dann erst die richtig guten Sachen schreiben. Das bedeutet also im Klartext, wenn ich ihnen kein Geld gebe, dann tue ich etwas für die Nachwelt.
Also ich glaube, es ist, da ist schon was dran. Also ein gewisser Blues ist für die Kreativität sicher nicht schlecht. Aber ich würde es begrüßen, wenn sich die Künstler die Art des Blueses freiwillig aussuchen dürften. Also das muss nicht unbedingt existenzielle Not sein. Es gibt ja viele Arten von Blues. Und
auch wenn man, die Not zum Beispiel, dass einem nichts einfällt.
Ja, und man kann ja auch einfach mal länger aufbleiben und viel feiern und am nächsten Tag ein bisschen einen Katerblues haben. Das ist auch für die Kreativität nicht schlecht. Und das ist, glaube ich, besser, als wenn man sich überlegen muss, ob man sich das Bier überhaupt leisten kann.
Also in der Teamsitzung würde ich jetzt im Klecks ein bisschen widersprechen. Also ich glaube... Wenn man rückschaut, diese Projekte, wo wir gute Rahmenbedingungen hatten, wo das wirklich alles ohne extremen Stress abgelaufen ist, ist es einfach angenehmer. Wir brauchen Rahmenbedingungen, die möglichst professionell sind, um professionell arbeiten zu können. Also, und es betrifft ja interessanterweise nicht nur die Musiker. Wir haben die Diskussion natürlich bei so vielen Uraufführungen auch mit den Komponisten. Also wenn man sich mal anschaut, dass die Menschen, die hier wirklich die kreativen Ideen einbringen, die schlecht bezahltesten sind in dem System, was spielen wir denn für Firmenmusik, wenn nichts komponiert wird? Also ich glaube, da haben wir schon noch ein bisschen Nachholbedarf.
Ja, ist das eigentlich, wäre das Problem leichter zu lösen, wenn es eine Art Alkohol-Catering gäbe, zumindest ein Abo oder so etwas, dass man wenigstens auf dieser Ebene voll abgedeckt ist?
Ja, also wir schenken ja bei unseren Konzerten Alkohol aus in der Pause.
Die schwierigen Stücke werden nach der Pause.
Genau, ja. Aber das ist eigentlich mehr eben zur Beruhigung des Publikums. Also in der Probenarbeit herrscht striktes Alkoholverbot. Da bestehen wir eigentlich schon drauf.
Was ich sagen, die Musiker selber trinken erst nach der Veranstaltung offiziell.
Ja. Beim üblichen Musikerwürstchen.
Schau, wie rot der Gerhard Sammer
ist. Jetzt fällt mir der Werner Bichner ein. Also in der Partitur sind ja dann steht ein Vierteltakt und da ist ja nicht 1,4 geschrieben, sondern ist ein Viertelglas dort dargestellt. Also der hat das ja sehr kreativ. Ja.
Also diese Situation, dass bei uns niemand angestellt ist, führt natürlich dazu, dass wir einfach die Projekte rein organisatorisch früh genug ausschreiben müssen, damit wir überhaupt die Musiker bekommen, die wir haben wollen. Und es kann auch mal sein, dass der schon irgendwie vergeben ist und woanders spielt. Aber es hat sich schon ein harter Kern gebildet. Also wir haben einfach einen gewissen Pool an Musikern, die wir uns wünschen. Und dann wird halt von Projekt zu Projekt das ausgeschrieben und die sagen dann zu oder ab. Und es ist aber schon so, dass da viele Musiker dabei sind, die jetzt eben schon seit 20 Jahren irgendwie zusammenspielen.
Mhm. Also es gibt einen harten Kern.
Es gibt einen harten Kern.
Von Soldaten, die immer zur Verfügung stehen, wenn es irgendwie geht.
Soldaten nicht, das würde ich verweigern.
Also naja, nein, man sollte eigentlich, ich finde, dass Soldaten einen viel zu schlechten Ruf haben. Ich verstehe schon die Hierarchie und so weiter und sie dürfen nichts selber entscheiden. Aber ich möchte eigentlich das nicht so als abwertend verwenden, das Wort. Ich habe es auch in dem Fall eher gemeint von Ethos her, dass man sagt, wir verpflichten uns für eine Sache. Ja. Mhm. Und das ist ja ein Orchester ohne so einen harten Kern von Leuten, die an die Sache glauben, ist ja nichts. Um es auf Wienerisch zu sagen.
Ja, man, es gibt natürlich schon auch Chancen, die dadurch entstehen, dass es so ein bisschen ein freieres Zusammenkommen ist. Zum Beispiel eben dieses an den Puls der Zeit hören, wobei ich mir da auch manchmal immer wieder wünsche ich mir, dass das sozusagen nicht nur im Bereich der freien Projektszene passiert, sondern dass zum Beispiel mehr neue Musik auch in den etablierten Konzertbetrieben Platz findet. Ja. Also von dem her haben wir viele Möglichkeiten. Und das ist natürlich schön, wenn da die Menschen auch mitgehen.
Und wir haben viel Platz für neue Musik in Radio Österreich 1. Das nächste Stück ist von Klaus Telfser und heißt Konsequenz Adagio für Streichorchester und ist noch nicht erschienen. Das ist also hier jetzt eine Weltpremiere der Aufnahmen. Das Ensemble Instrumente, bei mir zu Gast Clemens Wolf und Gerhard Sammer. Und das Ensemble hat, und wir sind wieder hochaktuell, nämlich letztes Jahr 20-jähriges Jubiläum gefeiert. Gratuliere dazu.
Danke, wir haben ja 1997 gestartet. Wer richtig rechnet, wird merken, wir haben es ein Jahr zu spät gefeiert. Mhm. Wir haben zu spät dann
gestartet. Und wir waren noch ein Jahr später
dran. Ja, genau, jetzt haben wir, aber wir haben gesagt, jetzt müssen wir durch. Genau, wir haben so viele Komponistinnen und Komponisten, die wir dann einbinden wollten. Und vielleicht dürfen wir kurz über das spezielle Projekt erzählen.
Vorher noch eine Frage. Ja. Wieso habt ihr ein Jahr zu spät gefeiert mit dem Ensemble? Wie kam das zustande?
Wir haben nicht drüber nachgedacht. Ich glaube, das ist total banal. Also ich finde, da kann man jetzt wirklich keine originelle Antwort
geben. Ja. Ja, wir wollten ja schon ein besonderes Projekt machen. Und das braucht natürlich das, was wir dann
gemacht haben. Damals gab es noch kein Facebook, dadurch konnte man nicht. Genau. Ich habe zum Beispiel letzte Woche am Samstag ein Jahr Klassik-Treffpunkt-Jubiläum gehabt und eine Sendung, und mir ist es nicht aufgefallen. Also ich kann das verstehen, bei 20 Jahren verliert man dann leicht den Überblick. Mhm. Darf ich ein Highlight hören? Das größte Debakel.
Also da kann man sich gar nichts erinnern.
Also bitte. Wirklich? Alles so smooth?
Ja, ich kann mich schon erinnern, aber ich weiß nicht, ob man das jetzt alles nochmal herausziehen okay, muss. Also, mir fallen schon Dinge
Sie
ein.
Wollen das nicht
ich kann schon, da war ein Konzert, da haben wir dann
Na, das kommt später.
Anschließend kam der Komponist auf die Bühne und meint, vielleicht soll man ein Teil des Stücks nochmal spielen. Das war nicht so erfrischend, aber sonst. Aber man wächst mit den Aufgaben, würde ich sagen.
Ja, aber das hört sich eigentlich an, als ob es doch weniger Katastrophen durchzogen ist wie bei so vielen Musikerbiografien oder Ensemblebiografien.
Ja.
Beschaulich.
Es gibt natürlich immer die Frage, wo fängt man jetzt an? Er lässt nicht locker. Also ich kann auch eine Szene von heuer erzählen. Wir haben Klassik am Berg, das war ambitioniert, auf 1965 Metern Höhe, wow, am Batscher Kofel. Mhm. Und wir haben gedacht, alles vorbereitet, geplant, die Bühne wird aufgebaut, also schon eine spezielle Sache, dort oben zu spielen. Und dann haben wir einfach wegen, das muss man aus Tiroler Perspektive verstehen, die Kühe brauchen eine Sonntagsruhe. Und dann konnten wir die Bühne nicht mehr abbauen und runtertransportieren. Das hat uns dann sehr beschäftigt. Also wegen der Kühe, weil die müssen am Sonntag ungestört sein.
Keine Motorengeräusche.
Herr Wolf, das ist ja dann wirklich so, dass man, also so wie es immer von den Politikern bequatscht wird, die Kultur ins Land reinbringen. Mhm. Das wäre ein, könnte man als eigenes Projekt einreichen, die Sonntagsruhe der Kühe.
Das wäre auch ein guter Titel für ein Stück eigentlich.
Ja, das stimmt, ja. Eine Suite, die 24 Stunden dauert.
Ja, anschließend an John Cage.
Genau, 4 Minuten 27 und dann die Sonntagsruhe der Kühe von Instrumente mit Sauerstoffflaschen am höchsten Punkt Tirols aufgeführt.
Genau. Das war schon, also so werden wir in der Programmgruppe besprechen.
Wenn wir besprechen.
Ja. Ja. Was ist mit Urknall? Was ist das? Was ist da passiert?
Also wir haben uns gedacht, zu diesem Jubiläum versuchen wir etwas Besonderes, haben uns mit unseren Musikerinnen und Musikern auch abgesprochen und haben dann gesagt, wir machen einen Konzertabend mit 20 Uraufführungen.
20 Uraufführungen?
Von verschiedenen Komponistinnen.
Wie lange hat das gedauert?
Das war abendfüllend. Die Komponisten und Komponistinnen haben sich einfach an einen sehr strikten Zeitplan halten müssen. Wir wollten für jedes Jahr des Bestehens des Orchesters wollten wir ein Stück haben. Mhm. Und die Komponisten und Komponistinnen haben sich in diesem Jahr, haben sich das Jahr ausgewählt und haben sich dort ein wichtiges Ereignis herausgepickt, das dann zum Thema ihrer Komposition wurde.
Wobei ich gehört habe, dass nicht jeder Komponist, Komponistin, es sind auch sehr viele Komponisten dabei übrigens, wirklich auf ein Weltereignis sich bezogen hat, sondern da hat er seine Freundin kennengelernt.
Genau, haben wir gesagt, wir wollen ein überregionales Thema haben. Hat er gemeint, ja, das ist doch wichtig. Da habe ich gesagt, ja schon, vielleicht haben wir noch...
Aus seiner Perspektive war es sicher sehr wichtig, für den Rest der Welt vielleicht.
Also es war von der Programmierungsarbeit nicht ganz einfach, aber wir haben dann sehr viel mit den Musikschaffenden diskutiert und es ist dann immer klarer geworden, aber es war ein unglaubliches Projekt, es war eigentlich auch wirklich grenzwertig vom Arbeitsaufwand her und am Anfang und am Ende dieser 20 Jahr Stücke stand eine Gemeinschaftskomposition und das war zum Beispiel auch sowas, wo die Idee aufgekommen ist, die war glaube ich von Gerhard, da hat es mir als Komponist alle Haare aufgestellt.
Ja, alle Komponisten schreiben eine Stimme.
Alle beteiligten Komponisten schreiben eine Stimme und das war dann eine Briefkomposition. Also ja,
das wollen wir aber dann, nicht hören, oder? Das
wollen wir es nicht hören?
Wir hätten es.
Wollen wir nicht hören.
Wollen
hören?
Bitte schön.
Band ab, bitte.
Thank you. Urknall mit dem Ensemble Instrumenti. Gratuliere zu diesem wunderbaren Orchesterklang. Es klingt ja fast, klingt nicht wie ein Kammerorchester, es klingt wie ein wirklich großer Klangkörper. Ich nehme an, dass das wirklich jahrzehntelange Übung braucht, bis ein Kammerorchester so klingt.
Ich würde gar nicht so weit gehen. Also ich glaube, wenn da tolle Musiker zusammenkommen, die miteinander wollen, ich glaube, diese Atmosphäre des Miteinander Musizierens ist ganz wichtig. Mhm. Und die ist uns auch sehr wichtig. Also wenn die Musiker sozusagen begeistert sind bei dem, was sie machen, dann ist es natürlich, oder begeistert oder sagen wir mal intensiv dabei sind und sich voll einbringen, ist es natürlich ganz was anderes, wie wenn man einfach nur das so als Dienst nach Vorschrift versteht. Und das bei dem Projekt jetzt, das uns wirklich alle sehr gefordert hat, 20 Jahre, Tiroler Kammerinstrumente, ja, da waren wir echt dann euphorisiert. Das war echt schön zu sehen, also wie alle dann trotz dieser anstrengenden Arbeit, ja, das ist dann, glaube ich, auch übergesprungen. Und also das Publikum mitzunehmen, ist ja dann eine spannende Sache. Also dass wir wirklich auch, wir wollen ja nicht nur für uns selber musizieren, wir wollen ja auch sozusagen jemanden erreichen und mit dem Publikum in einen Dialog kommen.
Also 18 Komponistinnen und Komponisten haben dieses Stück, was Sie soeben gehört haben, komponiert in einer Gemeinschaftsarbeit. Und man hätte vielleicht zuerst gedacht, das wird ein gemeinsames Lamento. Aber es ist ein sehr schönes Stück geworden. Mhm. Wenig Lamento, oder?
Ja, das stimmt, ja. Ich bin auch sehr gespannt, wie das dann mit der AKM abgerechnet wird, dass wir das jetzt da gespielt haben.
Für die, die das nicht wissen, die AKM ist die Stelle, die in Österreich die Tantiemen austeilt an die Komponistinnen und Komponisten für nach Kriterien, die nicht immer ganz einsichtig sind, über Orchestergröße, Raumgröße, wo es aufgeführt wird und so weiter. Ich selber blicke da nicht durch, aber es gibt diese von Richard Strauss erkämpfte Sache, dass die Komponisten eben nicht einfach nur abliefern, ohne was zu kriegen, sondern es wurde seit Richard Strauss eben als Arbeit anerkannt. Und das ist ja schon ein gewaltiger Fortschritt, seitdem es keine Höfe mehr gibt und Aristokraten, die Komponisten mehr oder weniger gut durchfüttern.
Mhm. Ja, natürlich waren wichtige Entwicklungen.
Ja. Und was natürlich dann wichtig ist, dass man sich Zeit nimmt, diese Dinge auch für eine Aufnahme zu erarbeiten. Das ist natürlich auch ein Thema, das ganz spannend ist. Über das denken wir auch immer wieder nach. Es ist ein Riesenunterschied, ob ich ein Konzert spiele oder ich sage, ich nehme das jetzt auch für eine CD und ich teilweise muss man viele Schnitte machen. Es entsteht ein ganz anderer Fluss, wenn ich das Stück in einem spiele. Aber wir haben gemerkt, es ist total wichtig, dass man sozusagen wegen der Nachhaltigkeit, dass die Dinge zugänglich sind. Ja. Und wir sind ja, das ist auch ein spannendes Thema, wie geht denn das weiter mit unseren CDs? Also wir sind froh, dass es noch Verlage gibt, die das produzieren und haben damit Helbling und Naxos gute Partner, aber es ist nicht ganz einfach.
Es ist ein Archiv, weil die heutzutage es nicht mehr möglich ist, auch für die großen Orchester der Welt, ein Stück mehr als 2-3 Mal zu spielen, außer es ist eine Oper, die wird dann 6-mal gespielt, aber der Arbeitsaufwand für ein Stück, das zum Beispiel eine Stunde dauert, Clemens Wolfs, wenn wir dazu stimmen, kann bis zu 2 Jahre sein, 1 bis 2 Jahre, und dann wird es ein einziges Mal gespielt. Also das, wie die Deutschen sagen würden, Preis-Leistungs-Verhältnis lässt sehr zu wünschen übrig. Mhm.
Wir haben auch immer, da kriegen wir natürlich auch Comedy-Diskussionen mit Komponistinnen und Komponisten, diese Uraufführungskultur, wie man es mittlerweile ja schon nennt, ob man das sozusagen weiter featuren soll. Aber was ist die Alternative? Also es ist doch wichtig, dass wir Leute, die jetzt leben und hier Ideen haben, aus unserer Zeit heraus neue Klangwelten entstehen lassen.
Und außerdem ist es ja so, das ist ja sozusagen noch, da ist ja noch vieles da. In Tirol geht ja noch einiges. Wien explodiert vor Konzerten, aber in Tirol ist vielleicht noch mehr Raum, um etwas in Bewegung zu bringen und auch Leute an den Klang zu gewöhnen, weil das meiste ist einfach nur Gewöhnungssache, ne?
Ja, also wir haben gestern interessanterweise über das Thema gesprochen, da ist schon so viel. Wir sehen das eher anders. Also wir merken, umso mehr Kultur da ist, umso mehr Interesse ist nach Kultur, umso mehr Konzerte stattfinden, umso mehr Publikum haben wir. Also das, Clemens, du hast ja das auch.
Ist das wie bei den Lokalen in der Gastronomie, also eine Pizzeria und noch eine zweite, dann kommt da noch eine dritte dazu?
Also mir kennt es schon
auch Pizzeria. So vor.
Pizzeria, was
alles essen, Pizza, wollte ich nicht jetzt eine Pizzeria vergleichen.
Nein, aber ist so schön.
Ist das dasselbe? Oder Disco ist ein gutes. ein Tanzboden, daneben der zweite und dann kommen mehr.
Dann kommen mehr Leute.
So ein Kretzel ja. dann. Ja.
Finde ich schon. Also das ist auch einer der Gründe, warum wir sehr viel Netzwerkarbeit betreiben. Wir arbeiten mit unterschiedlichsten Veranstaltern zusammen und das hat sich eigentlich nie als Konkurrenz erwiesen, sondern man bringt dadurch das Publikum zusammen. Mhm. Und ja, ich glaube, wir haben uns einfach auch im Laufe der Zeit ein Publikum erarbeitet. Die kommen zu Konzerten, wo klar ist, dass sehr viel neue Musik gespielt wird.
Ja, aber nicht nur eben. Ne?
Und nicht nur, aber schon, es ist bei uns schon ein eindeutiger Schwerpunkt. Aber die neue Musik ist stilistisch sehr weit offen. Es gibt jazzige Sachen, es gibt avantgardistische Sachen. Mhm. Und unser Publikum, da kann man wirklich nur schwärmen, die sind irgendwie bereit zu kommen und die wissen ja davor oft nicht im Mindesten, was das sein wird, weil wir ja auch viele Komponisten fragen, die davor noch gar kein Orchesterwerk komponiert haben und die sind bereit, dieses Risiko auf sich zu nehmen und da hinzugehen und sich das anzuhören und dann dafür zu sein oder dagegen zu sein, wie auch immer, aber sie kommen gern.
Ja, und dagegen sein ist auch gut, wenn man nur hingeht.
Auf jeden Fall.
Also ich finde ja großartig, dass diese die Serie zum Beispiel Junge Solistinnen am Podium, dass hier das also quasi zwei Fliegen mit einem Schlag getroffen hat, habe ich es mit den Metaphern, die nicht funktionieren. Weder Fliegen noch Schlag spielt hier irgendeine Rolle, also streichen Sie das bitte. Also dass einerseits der junge Solist, die junge Solistin angeregt wird, sich mit neuer Musik zu beschäftigen und die Menschen ein aufstrebendes Talent sehen in Interaktion mit den Ensemble-Instrumenten. Und da haben wir jetzt auch ein Stück ausgesucht.
Und die Komponisten sich einlassen, für einen jungen Menschen was zu schreiben. Der zum Teil bei uns sogar so jung ist, dass man jetzt nicht alles reinschreiben kann, weil das einfach noch eine Überforderung wäre. Wir haben junge Solisten, die sind sehr professionell.
Ja, der Luca Moranduzzo zum Beispiel.
Der gehört zu den Profis.
Ja. Ja, ja.
Aber wir haben auch junge Solisten und Solistinnen, die 12, 14 Jahre alt sind und wo der Komponist wirklich Kontakt aufnimmt mit denen und schaut, was spielen die gern und was können sie. Und
also geht es sozusagen auch auf den Solisten dann speziell ein. Ja.
Das ist so eines, ich glaube, das ist ein Projekt, wo man sieht, dieses Brückenbauen ist so wichtig. Also wir stellen einfach nur Verbindungen her zwischen jungen Menschen, Komponisten, aber auch das Publikum reagiert ganz positiv auf diese Dinge. Die sind interessiert, was da so entsteht. Mhm. Und wenn wir jetzt schauen, das ist schon das Erfreuliche auch, sind viele Solisten, Solistinnen da bei uns dabei gewesen in den vergangenen Jahren, die dann wirklich tolle Wege gemacht haben. Also Daniela Koch, Soloflötistin in Bamberg und so weiter, könnte ich eine lange Liste aufzählen. Mhm. Cellisten Johannes Kubitschek, der im RSO spielt in Wien und so weiter. Aber es ist gleichzeitig auch, glaube ich, spannend zu sehen, dass viele, die gar nicht Solisten werden und eine große Karriere machen, dass die trotzdem auch viel profitieren. Also es geht gar nicht nur um diese Spitzenexpertisen, sondern auch um diese Breite.
Mhm. Der Komponist des Folgenden ist Hannes Kerschbaumer und er hat sich mit Luca Moranduzzo, der Bassetthornist ist, auseinandergesetzt. ein Ausschnitt aus Melanoxylon. Bassetthorn Luca Moranduzzo, Hannes Kerschbaum ist der Komponist. Das ist auf einer CD zu finden, die Junge Solisten am Podium heißt, mit dem Ensemble Instrumenti. Und einer der hier präsentierten Komponisten, nämlich Martin Patscheide, ist übrigens hier zu Gast heute im Klassik-Treffpunkt im Publikum. Ein netter Applaus. Wir sind hier im Radiocafé in Wien. Auf der Bühne haben wir Clemens Wolf, Komponist und Mitinitiator von Instrumenti, und Orchesterleiter und Gründer Gerhard Sammer. Wir haben vorhin vor katastrophalen Ereignissen gesprochen. Das sind so Dinge, die meinen Tag verschönern. Und ich möchte gerne nochmal zu diesem Thema zurückkommen, zum Thema Freak Accidents. Und Sie hatten da eigentlich die Jean-Baptiste Lully-Nummer abgezogen.
Wir haben ein Projekt, das nennt sich Klang unterstrich sprich Sprachen. Klang unterstrich Sprachen.
Ah ja, okay.
Und dieses Projekt liegt uns auch sehr am Herzen. Da verbinden wir Lyrik und zeitgenössische Musik. Freut mich auch, dass Margarete Herbert heute hier ist. Sie hat ein Stück geschrieben für die Auflage von heuer. Und müssen wir auch applaudieren. Das ist so. Ein ganz tolles Stück, das demnächst auch zu hören sein wird. Mhm. Und da ist Folgendes passiert, das war ja Ihre Frage, Herr Jasper, bei der vorletzten Probe habe ich mir mit dem Taktstock sehr ungeschickt, also wer mich mal sieht, kann das verstehen, warum das passieren kann, aber in nein, das die linke Hand alles hineingestochen. Und
sich selbst?
Ja, sich selber. Ja. Also nicht dem Clemens Wolf, sondern mir selber.
Ja, genau. Die Frage ist, welche Art von Orchesteranweisung haben Sie da gegeben?
Es war ein
Sforzato.
Eine übertriebene Empathie, die wahrscheinlich die Musiker gar nicht interpretieren konnten. Weiß.
Okay, ja. Also von der rechten Hand mit der Spitze in die linke Hand.
Genau.
Um Gottes Willen.
Und wie das dann so sein kann.
Deswegen haben Sie nur einen Arm.
Darum ist heute auch der Leibarzt dabei. Ja, genau. Tobias ist heute mit zur Sicherheit. Aber es ist sozusagen passiert, dass es jetzt ganz schnell entzunden hat. Mhm. Und innerhalb von 2-3 Stunden konnte ich dann die Hand gar nicht mehr bewegen. Haben wir gedacht, ja. Das wird nicht so schlimm sein. Und scheinbar ist es auch ein heikles Thema, weil in dem Handbereich, also den Experten können wir vielleicht später noch einbinden, entzündet sich das dann sehr schnell und man muss sehr vorsichtig sein.
Ich habe einen riesen Gips bekommen.
Auf die Bühne,
genau. Also in die Handfläche, wo die ganzen Nervenzentren sind.
Genau.
Und das hat die Hand dann bewegungsunfähig gemacht?
Genau, man muss mal ruhig stellen, kriegt man Gips, und das ist natürlich beim Dirigieren nicht ganz ideal.
Ja.
Und es war ja die linke Hand, habe ich gedacht, kein Problem, das geht auch mit der rechten Hand, kann man dirigieren. Aber okay. Das war ein sehr anspruchsvolles Stück, auch von Johannes Maria Staudt, tolles Stück. Das Grünbein.
Riesige Partitur.
Genau, ja. Genau. Ein Riss durch den Tag, und das Grünbein hat gesprochen. Und dann haben wir gesagt, was machen wir jetzt für die Aufführung? Und dann ist eben Clemens Wolf, Gott sei Dank, war zur Stelle und hat dann das Blättern übernommen, was keine einfache Aufgabe ist bei dem Stück.
Mhm. Ja, ich habe mich dann quasi unter dem Dirigentenpult möglichst wie ein Gnom versteckt. Und dann ist immer aus dem Nichts die Hand gekommen, hat umgeblättert.
Das war großartig.
Es war ein bisschen ein schlechtes Sichtverhältnis, weil ich ihm ja eben nicht im Weg stehen habe dürfen, ja. Weil er hat ja dirigiert und gefuchtelt.
Sonst
und
hätte er Ihnen auch noch die Hand zerstört.
Ich wollte ja auch nicht den Gips auch mal auf meinen Kopf bekommen. Und
ja, verstehe.
Es war also immer ein ständiges Ausweichen und genau. Dann doch wieder hingreifen und umblättern. Und
seinen Kopfgips haben wir verhindern können, genau. So viel sei gesagt.
Gut, jetzt lachen wir drüber, aber im Moment war das wahrscheinlich schon an der Grenze.
Für mich war interessant, der Kontrollverlust, also wenn man nicht mehr blättern darf, wenn man meint, das kennen die Benisten hinlänglich, aber es ist doch, ja, aber Clemens hat das sehr gut gemacht.
Kontrollverlust überhaupt, was wäre, wenn der Dirigent plötzlich beide Arme im Gips hat, was macht er dann?
Also vielleicht bei manchen Projekten würde es besser werden, aber, aber ich will jetzt noch nicht...
Thank you.
Hannes Sprenger. Und damit das Thema Jazz und Orchestermusik, das Stück, das etwas länger dauert, das wir jetzt leider Zeit haben, im Klassiktreffen, heißt Traum im Stehen. Was sind Ihre Erfahrungen mit der Verbindung Jazz und Kammermusik? Also ich erinnere an Deep Purple oder andere Projekte, man hat schon in den 70er Jahren begonnen, Rockbands, es gibt auch eine grauenvolle Aufnahme von John McLaughlin mit Orchester aus dieser Zeit, also man hat schon früh begonnen damit zu experimentieren. Geht das jetzt in eine andere Richtung?
Es ist ein sehr glattes Parkett, ja, würde ich sagen. Bei Crossover ist immer irgendwie das Problem, dass man in irgendwie ein blödes Nachzitieren rutscht und etwas spielen will, was eine andere Besetzung einfach besser spielen kann.
Nachzitieren?
Ja, also dass man einfach so, wir tun jetzt als Kammerorchester so, als wären wir Jazzmusiker. Aha. Und eigentlich sind wir es ja gar nicht. Aber man muss natürlich sagen, dass wir das Glück haben, in unserem Ensemble wirklich Musiker zu haben, die beides sind, die beides leben, Doppelexistenzen führen, ja, als klassische Musiker und als Jazzmusiker. Und wir haben uns dann irgendwie immer öfter auf das eingelassen, da auch diese Verbindungen zu suchen. Und es ist dann einfach auch ein gewisses Know-how entstanden. Also Jazz lebt da sehr stark von dem, wie phrasiert man und so. Und das war am Anfang sicher eine große Herausforderung für klassische Musiker. Und mittlerweile gibt es da einfach ein gemeinsames Vokabular. Und das, wir haben eben auch Komponisten wie den Hannes Sprenger, die sehr virtuos zwischen diesen Sprachen wechseln können und das auch miteinander verbinden können, ohne dass es eben ein so tun als ob ist.
Ja, sagen Sie, eine Frage noch dazu, das Vokabular, das Sie entwickeln. Die Jazzmusiker machen das nicht so, dass sie den klassischen Klangkörper in Ruhe lassen und Klassik für, also sogenannte Klassik von der Phrasierung dort lassen und das mit einer Jazzband kombinieren, sondern die verlangen dann auch, dass das Ensemble Offbeat-Phrasierungen und solche Dinge auch macht.
Ja, das ist richtig verstanden. Das ist unterschiedlich. Also, aber es kommt beides vor, ja.
Es wäre ja die Idee, dass sich das vermischt, also nicht eben, wie Clemens Wolfgang gesagt hat, dass das nebeneinander steht, sondern es soll übertragen werden.
Schon, auch. Ja.
Also ich glaube gerade, das ist Verbinden von Dingen, die natürlich nicht beliebig sein dürfen, aber das ist eben schon, da gibt es eine große Neugier. Ich meine, es beschränkt sich nicht nur auf Jazz, es gibt ja andere Genres, also im Ethnobereich oder auch Volksmusik. Also wir haben ein Stück gespielt mit Franz Bosch für Steirische und Kammerorchester. Also es gibt
Steirische Harmoniker,
mhm, genau. Es gibt da ganz viele Möglichkeiten. Und die Frage, das Interessante ist ja, dass es wirklich zu einer Durchdringung kommt und nicht nur nebeneinander steht. Das ist so ein bisschen
ein Anliegen. Das heißt, ja, also nicht ein Aufeinanderprallen von verschiedenen Welten, sondern eine Fusion, eine Verbindung der beiden Stile.
In allen Nuancen. Also das kann ja auch mal nebeneinander stehen, dann vermischt sich es wieder. Mhm. Also,
okay. Ist das ein wichtiger Bestandteil von Ihrer Arbeit, auch mit Jazzmusikern zu arbeiten?
Würde ich schon sagen, ja.
Wir haben jetzt vielleicht einen Aspekt davon noch rausgreifen, was sehr spannend ist und wo sich auch einiges entwickelt. Also hier Margarete Herbert schaut mich so nett an. Dieses Thema Improvisation ist einfach ein total spannendes für klassische Musiker. Mhm. Also wie können wir improvisatorische Elemente in klassische Kompositionen stärker einbinden?
Ja.
Und noch mit dem Wissen, dass klassische Musiker sich viel weniger mit Improvisation beschäftigen. Da haben wir natürlich das Problem, dass der Jazzmusiker sagt, na, wenn die da improvisieren, das wirkt für mich gleich so dilettantisch. Ja. Wie können wir denn das auf ein professionelles Niveau bringen, mit klassischen Musikern zu improvisieren? Mhm. Und das ist eine spannende Frage.
Absolut, ja, und das ist auch eine weitgehend ungelöste. Also was ich schon erlebt habe, ist, dass die klassischen Musiker sehr gut neue Musik inventieren können. Sagt, machen wir jetzt auf neue Musik, und das klingt dann wirklich so, als ob das jemand geschrieben hätte. Aber Jazz, der ganz anderen Kriterien unterliegt, da ist noch viel Arbeit zu tun. Das ist ein großes Arbeitsfeld. Und das bringt mich jetzt zu unserem Rätsel.
Thank you.
Das Stück ist bekannt und unbekannt zugleich. Es hat nur am Rande mit unserer Frage zu tun, die heute ausschließlich für unsere Damen und Herren hier im Radiocafé gedacht ist. Also es gibt keine Anrufnummer. Sie können gern anrufen, aber leider ist diesmal niemand an der Leitung. Das Stück, was übrigens ziemlich normal ist in den meisten Institutionen in Österreich. Vor allem den staatlichen, wo war ich stehen geblieben? Also jedenfalls ist dieses Stück sehr bekannt, aber nicht mit diesem Solisten. Das ist was übrigens auch das Ensemble Instrumenti, wir sprechen dann nachher gleich ein wenig darüber. Aber jetzt meine Rätselfrage, die an ein früheres Thema anknüpft, das wir heute schon besprochen haben, nämlich den Fluss des Alkohols in die Musiker hinein. Und zwar ist meine Frage folgende. Von wem ist das überliefert? Also er hat das selbst in sein Tagebuch geschrieben. Er sagt sinngemäß, anstatt in Jura-Vorlesungen zu gehen, trank ich Champagner. Die Tage begannen mit furchtbarem Katzenjammer, die Abende endeten in Kotzerei, mit EY geschrieben. Errät jemand hier, von wem die Rede ist? Nein, ich sehe noch keine Erleuchtung. Die kommt aber noch, spätestens wenn ich den Namen sage. Bisschen gut. Na, dann noch eine zweite Tagebucheintragung. Ein Aristokrat hat ihn gefragt nach einem gelungenen Konzert seiner Frau. Und Sie, Herr XY, sind Sie auch musikalisch? Oh, wer hat das zuerst gesagt? Darf ich Ihren Namen haben, bitte?
Ich bin der Stefan.
Herr Stefan. Ja. Stefan XY. Richtig, der Name ist Robert Schumann und er hat das in seinen Tagebüchern geschrieben. Und was wir hier hören, ist Musik von seinem besten Freund Felix Mendelssohn. Vielleicht haben Sie es erkannt. Nur ist die Violinstimme gegen eine Flöte ausgetauscht. Und der Solist heißt... Haben Sie das Mendelssohn-Stück auch erkannt? Oder war das...
Nein.
Okay, das ist auch gar nicht so einfach. Sie gewinnen, hätte jetzt beinahe gesagt, absolut gar nichts. Aber Sie kriegen junge Solisten am Podium mit dem Ensemble Instrumenti. Gratuliere. Felix Mendelssohn ist das und war er Teil als, also stiller Teilhaber unserer Rätselfrage. Der Solist war
Karl-Heinz Schütz, der Soloflötist der Wiener Philharmoniker, der ein ganz tolles Festival in Landeck, das ist ganz im Westen von Tirol, mit dem Titel Horizonte leitet und wir haben mit ihm dieses Konzert gespielt. Er übernimmt mit der Flöte den Violinpart. Ist fast unmöglich, aber er kann das. Er kann sehr vieles.
Ja, erstaunlich.
Kann fast alles. Und wir spielen dann mit ihm im Mai wieder ein Konzert. Mhm. Also ist toll, dass solche Musiker sich auch engagieren in ländlichen Regionen, sage ich mal. Vielleicht was Generelles wollte ich noch anbringen. Also ich denke, diese musikalische Ausbildung in unserem Land.
Für die brennen Sie ja.
Genau, ja, das ist uns einfach ein riesen wichtiges Thema. Also ich glaube, das kann man nicht oft genug sagen. Wir haben gestern nochmal darüber diskutiert. Viele sagen, sie können das schon immer hören. Aber ich muss einfach sagen, dass diese Leistung, die die Musiklehrer und Lehrerinnen in ganz Österreich da bringen, in der Breite und in der Expertise, also sowohl für jedermann Musikausbildung zu gewährleisten, als auch in sozusagen für die wirklich ganz tollen Begabungen, dass es extrem wichtig ist und dass wir da nicht genug investieren können. Und es betrifft natürlich auch den schulischen Musikunterricht. Ich muss sagen, in meiner Rolle als europäischer Schulmusik Reisender, sage ich mal,
sozusagen, genau, ja,
kann ich hier also nur immer für einen hohen Stellenwert in der Gesellschaft, für musikalische Bildung in Schule und drumherum eintreten.
Und dafür einen heftigen Applaus, bitte. Wir hatten gerade letzte Woche das Thema, nämlich auch, dass es interessanterweise so ist, dass der Lehrerberuf im Image sehr gesunken ist. Ausgenommen der Musiklehrer, sehr interessant, dass da die allgemeine Abwärtsbewegung noch nicht so weit fortgeschritten ist. Aber wenn nicht wirklich Leute wie Sie kommen und immer wieder darauf pochen, wird es sich bald dem anschließen. Also ich möchte gar nicht wissen, wie es in 5 Jahren aussieht. Ja, ich nehme das zurück, ich will wirklich genau wissen, wie es in 5 Jahren aussieht.
Und wir wollen ja nicht jammern, wir wollen einfach sagen, da müssen wir dranbleiben. Also dass wir wirklich da den Lehrenden den Rücken stärken. In den Musikschulen.
Wir kommen zu einem weiteren berühmten Tiroler Komponisten, Bert Breit nämlich. Und wir haben jetzt einen ganz besonderen Leckerbissen für Sie, nämlich Clemens Wolf hat sich eine sehr schöne Sache ausgedacht. Er hat eine ganz berühmte Signation, die Musik von Bert Breit ist, das weiß niemand. Eine geniale Signation, die wir alle kennen. Und er hat sie dann in einem eigenen Stück verarbeitet. Und wir spielen jetzt die Signation von Bert Breit, die ich jetzt gar nicht verrate, und danach von Clemens Wolf Aggregat 4 hintereinander. Bitteschön.
Der Schalldämpfer.
Sie hören den Sie hörten die Signation zu Schalldämpfer. Der Komponist war Bert Breit und danach die herzzerreißende Hommage in Memoriam Bert Breit. Clemens Wolf, der hier zu Gast ist. Gerhard Sammer war der Dirigent. Das Stück heißt Aggregat 4. Ihr Verhältnis zu Bert Breit?
Ich habe den Bert Breit immer wieder beim Spazierengehen getroffen. Mhm. Da haben wir uns nur freundlich gegrüßt und ich habe gewusst, wer er ist, aber er nicht, wer ich bin. Mhm. Und dann irgendwann hat sich das ergeben, dass ich in den letzten Lebensjahren von Bert Breit den Notensatz für ihn übernommen habe. Also man muss sich das vorstellen, es ist beim Notenschreiben nicht damit getan, dass man die Notenknödel irgendwie aufschreibt, sondern damit es die Musiker gut lesen können, braucht es auch noch sehr viel grafische Arbeit am Computer.
Und Stimmenauszüge,
Stimmenauszüge, Partituren schreiben.
Layout und so.
Und der Bert hat dann aber auch den Ehrgeiz bekommen, also recht spät in seiner Lebensphase, dass er selbst die Noten am Computer eingeben wollte. Und ich war dann einige Monate lang der ständige Notruf um 24:30 Uhr oder so. Es geht jetzt gar nichts mehr, was soll ich jetzt machen? Ich sehe die Stimme nicht mehr und so. Und also ich hab die Noten für ihn gesetzt.
Herr Wolf, wie alt war er da schon?
Ja, gute Frage, da war er
ungefähr.
Also ist auf die 70 zugegangen.
Und da hat er sich noch in den späten Jahren mit Computernotation beschäftigt.
Genau, und er hat relativ schnell gerochen, dass eine heimliche Hoffnung von mir war, dass er irgendwie mein Kompositionslehrer wird. Und es hat er gleich beim zweiten Treffen brüsk von sich gewiesen. Ich unterrichte niemanden in Komposition, das will ich gleich sagen, obwohl ich noch gar nichts angesprochen habe. Mhm. Und es war aber dann so, dass ich natürlich eigentlich dann als Notensetzer bezahlterweise einen Kompositionsunterricht bekommen habe, weil das ist eine Art von Lektorenarbeit. Man fragt dann, wie willst du das eigentlich wirklich haben? Machen wir da Bögel oder machen wir keins? Wie willst du, dass die Musik klingt?
Ja.
Und da hat er mir ja sehr genau erklären müssen, eigentlich, was er sich bei seiner Musik denkt. Und das war dann eigentlich die beste Art von Kompositionsunterricht.
Was den meisten Menschen nicht klar ist, wie eng diese Beziehung ist von Menschen, wenn sie Musik. Also das geht ja von Ensembles, die miteinander arbeiten, Streichquartette, die eheähnliche Zustände haben, im Guten wie im Schlechten. Ich möchte da jetzt nicht näher drauf. Und eben die Beziehung vom Lehrer zur Schülerin, zum Schüler im Instrument. Manchmal sind das lebenslange Begleiter, oft haltbarer als Beziehungen.
Das mag sein, ja.
Nein, das ist Tatsache.
Ja,
nein,
ist sicher so, ja, klar. Also beim Bert war es schon freundschaftlich, aber gleichzeitig auch immer mit einem gewissen Respektabstand. Naja, Respekt ist das falsche Wort. Ich glaube, er hat einfach gemerkt, es geht ihm auch gesundheitlich nicht mehr so gut, dass er sich jetzt zu viel auf andere Menschen einlassen kann und mag. Und also von dem her war es immer sehr interessant und auch sehr nett und sympathisch, mit ihm zusammenzusitzen, aber es ist jetzt nicht sehr tiefe Freundschaft gewesen. Oder so.
Gerhard Sammer, wo ich Ihnen nicht genug dankbar sein kann, ist, dass Sie sich auch die Mühe gemacht haben, Heimo Wissers Musik aufzunehmen, unter anderem sein Klavierkonzert. Heimo Wisser, die wenigsten werden ihn kennen, er ist sehr früh nach Tirol gegangen, war aber Wiener. Er hat aber als junger Mann einen Ö3-Song-Wettbewerb gewonnen mit der Nummer Come on, Bert, come on. Ein Käselied. Und es war von so einer tiefen Melancholie und der Text war ausschließlich Käsenamen. Und mein Kollege Gunter Schneider hat mit ihm ein Duo gehabt und ich hatte noch das Vergnügen, die beiden im Duo in der Alten Schmiede zu erleben, wo Gunter Schneider auch die Rolle des Confranciers übernehmen musste. Diese Kalauer von Heimo Wisser waren so heftig, dass Gunter Schneider dann, kann mich genau erinnern, nicht reden konnte vor lauter Lachen. Und da war etwas zum Beispiel über Städtenamen, ich weiß es bis heute. Ich sage, wir müssen das Kalkwerk Kaltenleut geben. Und Gunter Schneider musste sagen, sonst nein, dann sind alle Klagen furt. Und er hat es nicht herausgebracht. Das Führerhaus ist aller Laster Anfang.
Ja, also Visser ist wirklich ein...
Und das ist leider tragischerweise gestorben vor mehreren Jahren. Heimo Visser früh gestorben. Wir haben hier Gott sei Dank diese mit dem Pastiche-Preis ausgezeichnete CD mit dem Heimo Visser Gesamtorchesterwerk.
Wir haben, er hat leider nur wenige Orchesterwerke geschrieben. Das sind diese drei Stücke, die auf dieser CD drauf sind, also in diesem Sinne Gesamtwerk, auf einer CD veröffentlicht. Es ist erstaunlich, also es gibt ja eine sehr reiche Sammlung von Visser, wie soll ich sagen, Visser-Produkten, und das ist wirklich toll. Also es gibt Werke, es gibt Texte, also er hat wirklich ganz vieles gemacht. Also er wäre es wert, mehr gehört zu werden.
Wir hören jetzt einen Teil dieses Werkes, Mauer. Das ist ein Stück für Solo, Piano und Instrumente eben, Kammerorchester. Bitte. Konzert für Klavier und Orchester von Heimo Wisser. Das Stück wurde 1997 geschrieben und heißt Mauer. Dass dieses Stück noch zu hören ist, haben wir Gerhard Sammer und Clemens Wolf und dem Tiroler Kammerorchester Instrumenti zu verdanken. Auch diese Platte, wie alle anderen 13 Stück sind es mittlerweile, sind also vor allem von einer hervorragenden Aufnahmetechnik getragen. Vielleicht loben wir mal den Tonmeister.
Gerne, also Lyrakustics, Jakob Boissé, aber wir haben auch andere Partner,
ja, mit denen wir zusammenarbeiten. Jakob Boissé hat in den letzten Jahren sehr viel gemacht für Sie. Ja. Ja. Und deswegen klingt es auch so wahnsinnig gut auf Platten. Vielleicht fassen wir nun unser kleines Gespräch zusammen. Wir haben eine lange Reise hinter uns und nur einen kleinen Teil Ihrer Produktion überhaupt beleuchten können. Wie geht es denn weiter mit dem Ensemble Instrumenti?
Ja, also wir haben sehr viele Ideen. Also wir haben gerade mal nachgedacht, viele unserer Träume sind schon geträumt, aber gleichzeitig entstehen wieder viele neue Ideen. Ja. Also wir haben beispielsweise, ich glaube, es war ein Startpunkt, letzten Samstag hatten wir ein Konzert, wo wir Konzertrituale kritisch hinterfragt haben mit Störfaktoren vom zu spät kommen. Ich denke, solche durchkonzipierten dramaturgischen Formate, wo Uraufführungen abgestimmt sind auf ein größeres
Ganzes. Das sind Schauspieler dann zu spät gekommen, die also Musiker gegeben haben, die dann zu spät gekommen sind. Das heißt, ein Regisseur hat das Konzert sozusagen szenisch
umrahmt. Thomas Lackner hat als Sprecher das Ganze verbunden mit Ingeborg Bachmann-Texten. Also ich denke, in diesem interdisziplinären Bereich ist ganz viel drin. Diese Musikvermittlung an alle Generationen ist so ein Riesenanliegen. Also
müssen Sie mir mehr erzählen.
Also ich meine, dass wir auch neue Formate entwickeln. Also wir wollen nicht bei Peter und der Wolf stehen bleiben, so in Ehren, aber dass wir da auch neue Dinge entwickeln, die spezifisch sozusagen auch Kinder erreichen können.
Clemens Wolf, bei Ihnen ist es ja so, wie die Stücke, die wir heute gehört haben, für mich persönlich ist das die Zukunft der klassischen Musik. Ihre Arbeit und auch die von den Komponistinnen und Komponisten, die wir heute gehört haben, es wären noch viele Namen zu nennen, die jetzt leider nicht in der Sendung vorgekommen sind, aber so ist es nun mal. Diese Kombination, auch die bei Ihnen sehr geglückt ist, zwischen E-Piano und dem normalen Orchestersound, ist schon eine Riesenherausforderung. Und man merkt erst, wenn sie gelungen ist, wie schwer das ist, weil sie oft nämlich nicht gelingt, diese Verschmelzung von diesen Klängen. Wie glauben Sie, dass wir in Zukunft Klassik hören werden? Wird das eine Kombination werden oder glauben Sie, dass es eine Splittung werden wird? Also da gibt es die Leute, die nur ihren Johann Strauss hören und dann die Leute, die nur neue Musik hören. Glauben Sie, das wird sich weiter spalten, die Gesellschaft?
Ich bin ehrlich gesagt von der Frage etwas überfordert, aber
ich auch.
Ich schätze das jetzt schon eher so ein, dass sich viele Grenzen, stilistische Grenzen, die sich irgendwann einmal entwickelt haben, eher auftun.
Ja.
Ich glaube, dass wir in einer Zeit leben, wo es so einen Stilpluralismus gibt, das ist ja eh klar, das ist jetzt schon seit über 100 Jahren so, aber ich glaube, dass sich überhaupt der Kulturbegriff sehr verändert und noch weiter verändern wird, dass er nicht mehr regional sein wird. Es gibt ja jetzt einfach durch die Globalisierung in der Kommunikation einfach viel mehr Communities. Also wenn ich mich für japanische Oper interessiere, dann kann ich übers Internet mit Menschen mich darüber unterhalten aus Australien, aus Tirol. Da sitzt irgendein Freak sitzt in Tirol, der andere sitzt in Australien. Ja. Also diese kulturellen Communities, das wird, glaube ich, sich noch viel stärker entwickeln. Und es wird nicht mehr die Frage sein, ist Hip-Hop schwarze Musik oder ist es amerikanische Musik und was ist österreichische Musik. Ja. Das wird, glaube ich, immer weniger werden.
So wie Sie vorhin erzählt haben, Gerhard Sammer, dass Ihre Musiker wie selbstverständlich schon in beiden Bereichen, nämlich der Improvisationsmusik und der klassischen Ausbildung hin und her switchen können. Das ist eine neue Generation. Meine Generation hat das noch nicht so, da gab es nur ganz wenige, die es gekonnt haben. Und jetzt bei den Jungen findet man es immer öfters, auch bei Streichern, die also wirklich in der Lage sind, Großartiges zu leisten auf dem Gebiet der Phrasierung. Mhm. Und wie könnte es anders sein, Das Schlussstück kann natürlich nur von Werner Pirchner sein und trägt den schönen Titel Abschied, aber mit einem Fragezeichen hinten dran. Das war der Klassik-Treffpunkt für heute. Zuletzt hörten Sie Werner Pirchner mit Abschied zu Gast hier. Bei mir war Clemens Wolf, Komponist, und Gerhard Sammer, Dirigent von Instrumenti, dem wunderbaren Tiroler Kammermusikensemble. Technisch wurden wir betreut von Ottmar Bergsmann. Regie hat Stefan Höfel geführt. Mein Name ist Helmut Jasper und ich bedanke mich sehr fürs Zuhören. Dankeschön.